Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Servus miteinander. Eine frische Folge Mir ist an 4 am Mittwochmorgen mit Torben. Servus.
Servus, guten Morgen.
Und mit Kerry, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wir gucken natürlich zurück aufs Pokalfinale, sprechen auf den Sieg der Bayern gegen den VfB Stuttgart und wir ziehen ein sehr ausführliches Saisonfazit. Folge 52. Auf geht's.
Mir ist an 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Torben, ich fange bei dir mal an. Thema Pokalfinale, du warst vor Ort. Wie war denn das Erlebnis? Es wird ja immer wieder gesagt, es ist was Besonderes und so weiter. Du warst schon ein paar Mal da. Ist es für dich immer noch was Besonderes?
Ja, absolut. Ich war 6 Jahre jetzt nicht da zum Arbeiten. Vor 4 Jahren war ich mal privat da mit meinem Bruder, Freiburg gegen Leipzig. Und von daher war es auch für mich wieder was Besonderes, am Pokalfinale teilnehmen zu können und zu dürfen. Überragende Stimmung rund um das Stadion in der Stadt. Die 2 Fanlager, die ja getrennt voneinander jeweils gefeiert haben und Spaß gemacht haben. Und so richtig spürst du es natürlich dann rund um das Stadion, wenn die Fans dann Richtung Olympiastadion kommen und dann die ganze Atmosphäre drumherum, die Fanfeste, all das spürt man schon, dass es immer was ganz Besonderes ist. Und von daher habe ich dann den Donnerstag bis Sonntag auch genossen vor Ort, auch wenn es natürlich viel ist, viel zu tun ist. Und aber insgesamt wieder ein absolutes Highlight. Wetter hat mitgespielt, war herausragend gut und von daher immer wieder was Besonderes.
Ich habe gesehen, ihr hattet abends auch viel zu tun. Dennis Bayer, Lisa de Reuter, du. Ihr wart dann hier und da auch mal unterwegs, aber das gehört natürlich dazu. Dann lasst uns aufs Sportliche gucken. Am Ende war es ein sehr souveräner 3-0-Sieg der Bayern. Kerry, was ist dir aufgefallen? Ich finde, es war wirklich dieses schulbuchmäßige Gegner müde spielen, Ball laufen lassen, abwarten und dann eben zuschlagen. Bayern-like, oder?
Ja, du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich denke, der VfB hat das auch sehr ordentlich dann verteidigt, die Räume gut auch dicht gemacht. Aber dann hat eben die individuelle Klasse der Bayern wieder mal den Unterschied gemacht. Und dann siehst du halt einfach, dass es neben PSG oder kurz nach PSG einfach aktuell wahrscheinlich die beste Mannschaft in Europa ist. Weil der VfB, dem musst du schon Respekt zollen auch für die Saison, wie sie es wieder gemacht haben. Champions League Qualifikation eingetütet, bis ins Pokalfinale gekommen, dort auch ordentlich gespielt. Aber die Bayern sind einfach viel zu dominant und haben eben vorne diese unfassbaren Waffen, Olise, Diaz und jetzt vor allem dann im Pokalfinale einmal mehr Harry Kane.
Erster Hattrick, also erster lupenreiner Hattrick in einem Pokalfinale aller Zeiten, das ist dann schon auch ein Statement. Wie hat er im Stadion gewirkt, Torben, abgesehen von seinen Toren, Harry Kane?
Wieder unglaublich viel unterwegs auch, also so viele Sequenzen und Szenen gesehen, wo er hinten tatsächlich am eigenen 16er einen Spielaufbau betrieben hat oder aus dem Mittelfeld heraus und
plötzlich Linksverteidiger grätscht die Bälle weg.
Also völlig irre, was er da auch schon wieder abgespult hat an Kilometern in dem Finale und absolutes i-Tüpfelchen natürlich dann diesen Hattrick zu machen, das Spiel alleine zu entscheiden mit einer Klarheit. Und sportlich habt ihr es ja schon noch richtig eingeordnet. Also ich fand die erste Halbzeit auch tatsächlich sehr ausgeglichen, wenn nicht sogar leicht pro VfB. Aber dann war es eigentlich so zu erwarten, ne, dass da jetzt wieder so möglicherweise der Einbruch kommt, weil es ist sehr laufintensiv, du musst viel arbeiten, es ist eine hohe Intensität gewesen. Temperaturen waren auch entsprechend und von daher ein beeindruckender Harry Kane. Ich finde es wirklich immer wieder bewundernswert, welche Wege er macht für die Mannschaft, dass er Führungsspieler ist, dass er sich nicht zu schade ist, eben auch diese langen Wege zu machen. Und von daher eins mit Sternchen für Harry auch in dem Pokalfinale.
Kerry, hast du sonst noch jemanden auf dem Zettel, den wir hervorheben können? Also klar, Jonas Urbig für Manuel Neuer im Tor ist aber mittlerweile einfach ganz normal, auch in so einem Pokalfinale. Hat er aber halt kaum was zu tun, auch wenn es, wie Torben sagte, der VfB nicht schlecht war, aber so die klaren Chancen haben gefehlt.
Ja,
ist sonst noch wer oder irgendwas aufgefallen?
Ja, trotzdem in Bezug auf Urbig wichtige Erfahrungswerte, auch in so einem Pokalfinale dann auch zu spielen und dann eben auch weiter dazu zu lernen. Und weißt halt auch als Trainer, als Kompanie, weißt du einfach, du kannst dich zu 100% auf den Jonas Urbig verlassen, wenn er mal und mal nicht kann. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass die beiden jetzt diesen Übergang auch gut hinbekommen. Und da läuft's sehr, sehr gut. Wen ich hervorheben wollen würde nach so einem Spiel, auch wenn er jetzt nicht begonnen hat, Leon Goretzka. Für mich natürlich auch ein, also mich freut es persönlich aber für ihn, dass er diesen Abschluss hatte mit dem Sieg dann auch, mit diesem Pokalsieg, mit diesem Doublesieg und dann auch nochmal nach Berlin kommen durfte, hat es ja auch gesagt, er hat noch kein Finale verloren mit den Bayern und das ist dann auch so geblieben. Ja, ansonsten finde ich, war es mannschaftlich einfach eine auch sehr geschlossene Leistung wieder der Bayern, die brauchst du dann auch in so einem Finale, aber wenn du jetzt einen herausheben willst, dann ist es einfach in erster Linie Harry Kane. Oder Torben, wie hast du es gesehen?
Ja, genauso. Also ich finde Prozess Urbig sehr, sehr wichtig. Also mal locker so ein Pokalfinale zu spielen, dann eine Auszeichnung gehabt. Mittelstädt war es, glaube ich, der Schuss, den er unten da aus dem Eck holt. So, aber ansonsten ist es für seine Vita und auch für seinen Prozess weiter zu lernen, auch solche Atmosphären dann wahrzunehmen, zu wissen, im Pokalfinale da sein zu müssen. Auch wenn er jetzt nicht zu arg gefordert wurde in diesem Spiel, ist das für seinen weiteren Prozess enorm wichtig, auch das Vertrauen des Trainers zu haben, der Mannschaft zu haben, auch ausgelassen gefeiert danach mit Manuel Neuer. Das war ja auch wieder dieses Sinnbild auch vor dem Spiel, nach dem Spiel, die mit Nübel so eigentlich mehr oder minder überhaupt gar keinen Kontakt gehabt. Und dann eben nach dem Spiel mit Jonas Urbig gemeinsam in die Kurve zu gehen, gemeinsam zu feiern. Also ganz klar dieses Signal auch nach außen zu senden. Also wir beide mit Ulle, der mitunter da auch mit dabei war beim Feiern, zu zeigen, hey, wir, das ist so dieses Trio auch für die kommende Saison. Wir bauen den Jungen weiter auf. Und von daher hat Jonas das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht. Bald eine Ruhe aus. Und ich glaube, die Bayern sind sehr froh, dass sie diese Torwartkombination auch in der kommenden Saison haben, wobei das bedeutet, dass Alexander Nübel da keine Möglichkeiten hat, da irgendwo Teil dieses Teams zu sein.
Ich fand es schön, es sah so aus, als hätte Manuel Neuer im Gang in die Kurve auch Jonas Urbig erklärt, wie man so winkt.
Ja, genau.
Es war echt ein bisschen wie Vater und Sohn. Also ja, einfach aus ganz neutraler Sicht auch ein schönes Bild, wenn man so den Mentor sieht mit dem Lehrling eben. Wie wichtig ist es, dass es die Bayern mal wieder hinbekommen haben, den Pokal zu holen? Das erste Mal seit 2020. Torben, du hast es gesagt, du warst jetzt lange nicht beruflich da. Wie wichtig ist es, den mal wieder zu holen, das Double auch zu holen?
Ja, extrem wichtig, ne? Das haben ja auch die Spieler dann gesagt. Ich war danach ja auch noch bei der Fire Location der Bayern mit dabei und dann hast du auch nochmal die Möglichkeit reinzuhören und er hat immens groß die Freude, aber auch der Antrieb, der Wille, die Gier. Also wenn du nach Berlin wieder kommst, dann willst du nicht nur das Pokalfinale spielen, sondern du willst es auch gewinnen. Und das war dieser enorme Antrieb der Mannschaft, die so heiß drauf war. Josh Kimmich hat es sehr häufig wiederholt. Für Kompany natürlich auch der erste Titel als Trainer, jetzt den deutschen Pokal dann eben auch neben der Meisterschaft zu gewinnen in einer Saison. Also auch die Früchte seiner Arbeit. Und das hat man richtig rausgespürt, auch bei der Feierlichkeit im Stadion und vor allem dann eben auch danach, dass es eben halt dieser, ja, bedingungsloser Ansatz eben auch der Bayern ist, nicht 6 Jahre in Berlin dabei zu sein, sondern da schon eine häufigere Frequenz zu haben und dann eben auch den Pokal zu gewinnen. Aber was jetzt daraus resultiert, ist halt auch wieder diese Gier, das zu wiederholen, beziehungsweise direkt gleich wieder den nächsten draufzusetzen und zu sagen, jetzt war das schon kommen wir gleich noch drauf auf dem Saisonfazit, aber in der kommenden Saison die Champions League zu holen. Aber es war schon richtig zu spüren, was Berlin da auch mit dem FC Bayern München macht, wenn die Spieler, und für einige war es ja auch das erste Mal, das erleben dürfen und die, die schon öfter da waren, das dann eben auch wieder genießen dürfen.
Kerry, hast du auch so diese Gier gespürt die vergangenen Wochen, dass dieser Verein einfach danach mal wieder lechzt und dass dieses Double auch einfach ein total wichtiges Element ist in der Saison?
Ja, eigentlich die ganze Saison hast du es gemerkt, nicht nur in den letzten Wochen. Die Spieler haben es auch immer wieder ausgerufen, auch nach den letzten Jahren. Wir dürfen nicht vergessen, was es da für Spiele gab. In Kiel im Elfmeterschießen verloren. Dann diese 0-5-Rutsche oder 1-5-Rutsche in Mönchengladbach damals unter Nagelsmann. Also die hatten schon einige bittere Niederlagen. Vergangene Saison waren sie eigentlich schon nah dran. Da gab es dann diese rote Karte gegen Leverkusen von Manu und dann haben sie es trotzdem gut gemacht zu 10, sind aber ausgeschieden. Aber du hast direkt gemerkt, okay, dieser Pokal hat eine enorme Wichtigkeit, einen enormen Stellenwert. Und ich muss auch sagen, der Pokal sieht schon ziemlich geil aus. Also ja, dieser goldene Pokal, das sieht schon richtig geil aus. Den willst du als Spieler einfach in der Hand halten. Und jetzt haben sie es geschafft. Und Thormann,
ich glaube, 7 Liter, ne? Passt da rein sowas, oder?
Irgendwann mal gelesen? Du das weißt. Ich dachte, ja. Du kommst jetzt wenigstens mit dem Gewicht oder so. Aber dass du weißt, wie viele Liter da reinpassen. Wie wild warst du denn dann auch noch, Thormann? Das hast du schon ein bisschen angeteased. War der Kakadu das größte Feierbiest oder einer der Spieler oder du?
Ich war lang, es war hell, als ich wieder in mein Hotel rein bin.
Weil es Licht dann war, oder?
Nee, Berlin war hell. Nein, es war schon wirklich gut. Wir haben, also ich bin ja relativ schnell nach dem Abpfiff, habe ich zugesehen, dass ich zur Fire Location komme. Da sollte es noch eine Mixzone geben. Paar Legenden waren da, aber ich war mehr oder minder der Einzige mit jemandem vom SED und noch ein Team vom FC Bayern und die anderen waren ja alle noch im Stadion, dann haben da die Interviews geführt und die Legenden, einige sind durchgelaufen und dann auch die Oberen, die aber nicht sprechen wollten, die eigentlich danach zu uns runtergeholt werden sollten und dann kam die Mannschaft und dann war aber die Stimmung auch so entsprechend gut, dass dann eben halt keiner mehr gesprochen hat und dann sind wir da auch mit hoch und ja, die Stimmung war ausgelassen, überragend, der ein oder andere mit der Zigarre im Mund, es wurde getanzt, es wurde getrunken, es wurde gelacht, es wurden viele Gespräche geführt und von daher war das eine sehr ausgelassene Stimmung, war aber nicht so, dass die Spieler auch dann immer in dieser Fire Location bis zum Schluss waren, sondern die sind dann immer so grüppchenweise vereinzelt dann nochmal verschwunden in der hiesigen Stadt in Berlin und haben da
gibt hier ein paar Plätze.
Genau, gebührend dann eben auch das Double gefeiert und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wer als letztes da vom Staff-Trainerteam oder so, ich glaube, die habe ich aber alle auch noch entsprechend überlebt.
Ich freue mich immer, wenn ich den Kakadu sehe, nur weil ich es vorher angesprochen habe. Also das Symbol, der Titel der Bayern, den sie ja vom Käfer bekommen haben und jetzt immer dabei haben, wenn es um Titel geht, Meisterschaft, Pokal und so weiter. Einfach ein nettes Element und das zeigt ja auch so wieder diesen Zusammenhalt in der Mannschaft. Apropos Zusammenhalt, den gab es jetzt nicht unbedingt rund ums Pokalwochenende bei der Bayern-Führung, speziell zwischen Uli Hoeneß und Max Eberl, muss man sagen. Max Eberl hat ein Interview bei den Kollegen vom Spiegel gegeben und hat gesagt, ja, also Uli Hoeneß hat es gegeben und hat gesagt, ja, die Chancen für eine Vertragsverlängerung von Max Eberl stehen gerade so bei 60-40 aus seiner Sicht. Kam bei Max Eberl auch nicht so gut an. Uli Hoeneß hat sich während im Rahmen des Spiels nochmal geäußert, hat gesagt, ja, ich mag den Max ja eigentlich. Und Eberl hat schon auch durchblicken lassen, dass er es nicht so gut findet, dass es diese Diskussion gibt, dass da öffentlich auch so mit Zahlen hantiert wird. Kerry, wie siehst du denn vielleicht mal grundsätzlich, wie siehst du diesen ganzen, wie nennen wir es denn, diesen ganzen Disput?
Ja, also auf der einen Seite kannst du natürlich Zweifel haben, du kannst auch Bedenken haben, du kannst auch Kritik äußern, das macht den FC Bayern ja auch stark. Uli Hoeneß hat es ja auch immer früher schon gesagt, nur Harmonie würde auch nicht gut sein, sondern eher auch ein bisschen Reibung noch dazu. Das gibt's beim FC Bayern. Das gab's auch schon immer, oder diese Reibung gab's schon immer. Und es hat den Verein ja letztlich auch dorthin gebracht, nämlich zu einem sehr erfolgreichen Verein, der immer nach mehr lechzt und nach mehr strebt. Aber solche Aussagen dann zu tätigen in der Öffentlichkeit rund um das Pokalfinale, klar, das Interview wird ein paar Tage vorher geführt und dann eben kurz vorher veröffentlicht, aber das kann man schlauer regeln und da verstehe ich auch Max Eberl, dass er enttäuscht ist und so mit Zahlen zu hantieren, halte ich in der Öffentlichkeit auch für sehr schwierig, ehrlich gesagt auch für ziemlich frech, wenn man bedenkt, was Max Eberl auch geleistet hat, nämlich hat einige Dinge angeschoben. Klar war jetzt auch Vincent Kompany nicht sein absoluter Wunschkandidat zu Beginn, aber er hat hat ihn dann eben in den Ring geworfen, den Namen, und hat den Transfer dann auch maßgeblich vorangetrieben. Und was Vincent Kompany für einen Einfluss auf diesen ganzen Verein, nicht nur auf die Mannschaft hatte, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht mehr zu sprechen. Immens. Zudem hat er wichtige Transfers mit vorangetrieben, hat wichtige Verträge verlängert, den einen oder anderen sicherlich zu hoch. Aber dann solche Aussagen rund um ein Pokalfinale zu tätigen, sehr, sehr unglücklich und auch unnötig von Seiten Uli Hoeneß.
Ich finde es einerseits erstmal krass, dass es überhaupt diese Diskussionen gibt. Du hast es schon angesprochen. Es läuft ja alles bei den Bayern. Die Transfers, die Max Eberl mit eingeleitet hat, haben funktioniert. Der Trainer hat funktioniert. Man ist erfolgreich, sportlich. Man ist im Verein auch wieder geeint und gibt ein super Bild nach außen ab. Deswegen verstehe ich erstmal, wie gesagt, einerseits diese Diskussion nicht und andererseits dann mit Zahlen eben so in der Öffentlichkeit zu diskutieren, dann noch zumindest kurz vorm Pokalfinale und dann auch im Rahmen des Pokalfinals noch so ein bisschen, verstehe ich auch nicht so ganz. Tom, wie geht's dir damit?
Ich kann mich nur anschließen, geht gar nicht, aber wundert mich auch nicht. Man weiß ja auch, von wem es kommt. Es ist sicherlich das Recht des Aufsichtsrats, sich darüber Gedanken zu machen, die nächste Verlängerung mit dem Sportvorstand machen zu wollen. Aber in dem Fall sprechen die Argumente ganz klar für Max Eberl. Und ich kann es nicht beurteilen, was mitunter da ja auch hier und dort mal genannt wird. Weiß auch gar nicht, inwieweit das verifiziert ist, ob man dann auch wieder erreichbar ist am Telefon und all diese Geschichten. Aber solange Karl-Heinz Rummenigge und vor allem auch Uli Hoeneß im Verein noch mit das Sagen haben und auch im Kontrollgremium mit dabei sind, dann kann man sich, glaube ich, immer darauf einstellen, dass immer irgendwie auch was nach außen kommen muss, um vielleicht auch den einen oder anderen Impuls setzen zu wollen. In dieser Deutlichkeit mit diesen 60-40, klar kann man sagen, wieso, ist doch alles noch pro Max Eberl. Also wenn es andersrum wäre, wäre ja noch schlimmer. Aber ich kann es auch nicht verstehen. Also ich bin gespannt, wie im August dann da die Sitzung ausfallen wird, in welche Richtung das Pendel dann schwenkt. Aber ich verstehe es auch nicht, weil doch viele Argumente für Max Eberl sprechen. Ihr habt die beide gerade alle genannt, die muss ich nochmal runtersingen. Aber von daher, klar, Reibung erzeugt Wärme. Das hast du immer bei den Bayern. Und solange die beiden auch da sind, wird es, glaube ich, auch nie so richtig geräuschlos im Verein über die Bühne gehen. Und ich weiß immer, glaube ich, auch, was Uli Hoeneß damit bezwecken will. Also auch immer nochmal Sinne schärfen, soll sich keiner ausruhen. Ne? Er hat jetzt ein Transferfenster wieder vor sich. Zeitpunkt nicht richtig und inhaltlich, glaube ich, auch hier und dort nicht ganz nachvollziehbar.
Jo, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich mein Phrasenschwein aus dem Schrank holen soll, als du gesagt hast. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du gesagt hast.
Reibung erzeugt Wärme.
Ja, danke. du hast doch als Profi viel Reibung erzeugt und damit die Frage in den Ex als Überleitung, bevor wir unser Saisonfazit ziehen. Jetzt haben wir über Pokalgewinn gesprochen und so weiter. Ich durfte gestern auch in Fürth sein bei der Relegation, da war es natürlich emotional. Was war denn dein emotionalster Moment in der Karriere? Hast du sofort eine Sache im Kopf?
Ja, eigentlich die Bundesliga-Aufstiege und eben halt einmal auch relativ knapp, dann nicht am letzten Spieltag, aber dann noch so die Klasse zu halten. Das waren so die emotionalsten Momente. Aber die beiden Bundesliga-Aufstiege mit Abstieg, mit Abpfiff, dann eben auch zu wissen, so jetzt hast du es geschafft und wie dann die Dämme brechen. Deswegen Paderborn-Feier gesehen, wie Timo Schäfers da entsprechend mitgewirbelt hat und unterwegs war. Also da das kann ich schon richtig fühlen und wusste auch ganz genau, was dann in dem Moment los ist als Spieler, was du für Emotionen, was du für Gefühle in dir spürst mit den Fans feierst, wenn die auch aufs Feld gelaufen kommen und dann auch am nächsten Tag dann in der Stadt oder egal wo, am Stadion, wo auch immer gefeiert worden ist. Also diese Emotion, das, was da in deinem Körper passiert, das ist schon wirklich beeindruckend und deswegen schaue ich mir solche Bilder auch immer sehr, sehr gerne an, weil ich dann tatsächlich mal auf der Couch sitze und dann nochmal überlege, Mensch, wie war es eigentlich damals mit SC Freiburg oder auch mit Eintracht Frankfurt so, das waren schon tolle und schöne Momente, auf dem Römer zu stehen und da mit den Fans zu feiern, auch wenn ich wusste, dass ich wieder zurückgehe nach München, aber auch mit Freiburg, es war meine erste Profistation, also Erstligastation, dann diesen Aufstieg erleben zu können und da zu feiern zu können. Es war, glaube ich, auswärts in Wattenscheid sind wir aufgestiegen, aber dann eben auch, was wir da auswärts abgebrannt haben. Und dann, als wir nach Hause kamen, das sind schon unglaubliche Momente und die möchte ich auch tatsächlich nicht missen. Das war schon sehr emotional und sehr schön.
Man merkt es ja auch jetzt noch an. Schön zuzuhören, schön zu hören.
Ja.
Dann lasst uns mal aufs Fazit gehen. Und ich würde sagen, wir gehen die Mannschaftszeile so ein bisschen durch. Und Kerry, vielleicht fange ich dann mit dir an und der Defensive. Was ist dir aufgefallen? Wie zufrieden können die Bayern aus deiner Sicht in dieser Saison mit der Defensive sein?
Naja, wir reden ja oft über das ein oder andere Gegentor. Da haben oft drüber auch gesprochen. Gerade in den vergangenen Wochen ist es das ein oder andere Mal dann doch vielleicht zu oft auch vorgekommen, dass die Bayern ein Tor geschluckt haben. Insgesamt finde ich aber gerade, was auch Jonathan Tah reingebracht hat für eine Sicherheit, für eine Stabilität, für eine Ruhe, gemeinsam im Verbund mit Dalot Upamecano, ja, sicherlich einer der besten Innenverteidigungen in Europa. Über die Außenverteidiger haben wir schon häufiger gesprochen, da würde auch der ein oder andere Transfer sicher noch gut tun. Wir wissen nicht, was wird aus dem Alfonso Davis Verlänger Konrad Leimer. Ist Konrad Leimer vielleicht sogar langfristig doch eher im Mittelfeld aufgehoben, jetzt wo auch Leon Goretzka den Verein verlässt. Das sind alles so Fragen, die es noch zu beantworten gilt, aber ich fand die Defensive jetzt nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wurde. Es gilt sicher auch am Spielstil in der einen oder anderen Situation, im einen oder anderen Spiel auch nochmal was zu verändern. Dieses Mann-gegen-Mann-Verteidigen birgt halt ein gewisses Risiko. Und wenn du so hochschiebst mit den Außenverteidigern, dann kannst du halt damit rechnen, dass Außenstürmer von der Qualität wie Kvaratskhelia oder Doué dann halt durchbrechen oder ein Tor machen. Mbappé, Vinicius, wie auch immer. Aber ich sehe die Defensive jetzt nicht so schlecht. Wenn du mich nach einer Note fragst, würde ich wahrscheinlich so, ja, auch 2 sogar geben, 2 bis 3, so in die Richtung.
Torben, 2 bis 3, zu hoch, zu niedrig, gehst du mit?
Ja, 2 minus, weil aus den besagten Gründen. Also ich sehe dringend Bedarf auf der Außenverteidigerposition, weil jetzt gerade auf dem allerhöchsten Niveau Champions League PSG man schon gesehen hat, dass es so 2, 3 Tore nach Schema F so ein bisschen mehr wiederholt gefallen sind. Und wenn ich dann die Qualität, also jetzt nur mal den Vergleich Mendes Hakimi gegen jetzt Stanisic und Leimersee, ja, finde ich auch, dass vielleicht so ein richtig ausgebildeter Spezialist, Außenverteidiger den Bayern gut tun würde. Von sie nach seiner langen Verletzung so anfällig, was die Muskulatur betrifft, da weiß ich jetzt auch nicht, boah, bekommt man das jetzt zumindest mittelfristig dann auch wieder so in den Griff, dass er dann auch wieder voll belastbar und auch mental voll wieder so zurückkommt, um dann eben auch diesen Außenverteidiger mit Speed, mit allem spielen zu können. Aber wie gesagt, da sehe ich tatsächlich auch Bedarf und deswegen eine 2 minus würde ich es beziffern, weil das ist schon gut. National wirst du nicht großartig gefordert mit der Mannschaft, weil sie halt, was Kerry richtig sagt, einen anderen Spielstil auch pflegt, eben Attacke und 122 Tore, da sprechen wir gleich noch drüber. Das ist beeindruckend, aber ja, da sehe ich so ein bisschen noch so das Problem.
Unterschreibe ich komplett, bin wirklich ganz bei euch. Ich würde wahrscheinlich auch eine glatte 2 wahrscheinlich geben. Ja, eher eine 2 minus. Und ja, die Torhüter-Thematik haben wir schon angesprochen. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Projekt bei den Bayern für die Zukunft sozusagen. Du hast den erfahrenen Mann, du hast den Nachfolger, du hast die perfekte Nummer 3 in meinen Augen mit Sven Ulreich und 1, 2 talentierte Keeper dahinter. Dann ja auch noch. Torben, dann mach gerne weiter mit dem Mittelfeld. Wie hast du es gesehen? Also Mittelfeld, wie fassen wir es? Sind wir bei den beiden Sechsern und nehmen dann vielleicht die vorne 4 als die Offensive?
Ja. Ja, hauptsächlich Kimmich, Pavlovic, muss man ja sagen. Das ist ja so dieses Hauptduo dann im Zentrum, was ich schon sehr gut finde, die gut miteinander harmonieren, aber auch hier und dort nochmal vielleicht die ein oder andere Schwäche haben, weil wenn wir jetzt immer über Defensive sprechen oder Defensivanfälligkeit, dann musst du natürlich auch die beiden Sechser mit ins Boot holen und was jetzt die Kreativität nach vorne angeht, Ballsicherheit, Übersicht, Bälle zu fordern, sind beide natürlich Top-Spieler, gerade auch Pavlovic, noch eine weitere Entwicklung jetzt immer wieder mal genommen. Finde ich tatsächlich sehr gut, dass du, mir fehlt vielleicht hier und dort noch mal ein bisschen mehr Körperlichkeit. Das würde auch, glaube ich, hier und dort in dem ein oder anderen Spiel sicherlich dann auch noch mal dem Bayern ganz gut tun. Aber ich würde dem Zentrum auch eine 2 geben, weil 2 mit manchmal ein kleines Minus, kommt immer drauf an in dem einen oder anderen Spiel, ob man jetzt Real Madrid mal nimmt oder eben auch die 5 Kirschen gegen PSG und so weiter, waren halt eben auch Spiele mit dabei, wo ich sage, boah, da ist das Zentrum vielleicht auch nicht ganz so sattelfest gewesen. Deswegen aber im Grunde genommen, ich sag mal 2 mit den klitzekleinen Minus aufgrund der vorhin besagten Spiele.
Auch da bin ich tatsächlich bei dir. Auch Leon Goretzka hat sich im Laufe der Saison immer wieder reingekämpft, eine gute Figur abgegeben. Jetzt gerade auch beim Abschied sehr gefeiert worden von den Fans. Völlig zu Recht, wie ich finde, nach 8 Jahren Bayern mit vielen Titeln hat kein Finale verloren. Das ist auch so eine Geschichte. Bin gespannt, ob Tom Bischoff nächste Saison auch öfter mal da auf der Doppel-6 ran darf, weil ich schon sehe, dass er das Potenzial hat. Gerade so diese Ballsicherheit, den Abschluss, Spielintelligenz, da ist schon ein gutes Paket bei ihm jetzt schon vorhanden. Kerry, Mittelfeld. Was sagst du?
Ja, ich stimme euch da auch zu. Mir fehlt nur eher so ein Profil Thiago in diesem Kader. Ein Spieler, der nochmal für was Filigranes, was Besonderes steht. Ich finde schon, dass eine gewisse Körperlichkeit auch bei Pavlovic dazugekommen ist. Die beiden haben es versucht mit so körperlichen Spielern, wie beispielsweise auch einem Palinja. Wenn du diese Körperlichkeit brauchst, dann kannst du auch einen Leimer auf diese Position möglicherweise stellen. Trotzdem ist nicht zu unterschätzen, darüber haben wir häufiger geredet, Lufthoheit, auch Leon Goretzka ganz wichtig gewesen auf dieser Position. Mit dem Ball fehlt mir halt manchmal so ein bisschen noch das etwas Besondere. Wenn ich da Vitinha sehe oder auch João Neves bei PSG oder auch Fabian Ruiz, das wirkt alles noch ein bisschen leichtfüßiger als das, was Kimmich und Pablo bieten. Wenngleich die es natürlich national absolut top sind, aber wir reden jetzt wieder über das Champions League Halbfinal-Finalniveau und da fände ich schon gut, wenn die Verantwortlichen nach einem Profil suchen, das ein bisschen Thiago ähnelt. Gut, mit Ryan Gravenberch, darüber haben wir schon geredet, gab es ja mal einen Spieler von diesem Potenzial im Kader. Nicht so einfach, solche Spielertypen zu finden, aber das hat ja auch Oliver Kahn bei uns gesagt, wäre es schon gut, mit Blick auf die nächsten 2-3 Jahre da mal wieder so einen Spieler zu finden, der das Niveau, dieses Leichtfüßige, dieses Besondere nochmal ins Mittelfeld reinbringt.
Wenn ein Mannschaftsteil Champions League Halbfinal Finalniveau hat, dann ist es mit Sicherheit die Offensive. Ich gebe da gleich mal eine klare 1. Vor allem klar an Kane, an Olise, auch an Diaz. Die 10 ist dann vielleicht noch so das kleine Sorgenkind, weil Jamal Musiala immer noch nicht in der Form ist, die ihm gefühlt jeder Fußballfan wünscht. Lennart Kahl war länger verletzt, hat aber eine super Debütsaison geliefert, gerade auch in dem Alter, mittlerweile ja 18. Dann hast du da noch Serge Gnabry, der es auch sehr, sehr gut gemacht hat, der jetzt ja leider länger raus ist mit der Verletzung. Aber ich glaube, alles andere als eine klare 1, Torben, wäre vermessen, oder?
Absolut. Gerade die 3, dieses magische Dreieck der Bayern mit Kane, Ulysses Diaz ist herausragend, überragend. Da fehlen mir mitunter tatsächlich die Superlative, weil ich finde, jeder einzeln auch für sich hat so einen Impact für die Mannschaft. Ulysses mit seinen Dribblings, mit seinen nach innen gehen, Abschlüsse suchen, schwer zu greifen, leichtfüßig, so viele Tore, Assists gemacht. Andere Seite drüben, Luis Diaz, hätte ich nicht erwartet, dass er direkt in der ersten Saison so durchstartet und so eine Körperlichkeit, seine Mentalität in die Mannschaft reingebracht hat, die enorm wichtig ist, nie nachzulassen, keine Zweikämpfe verlieren zu wollen, auch selber die Zweikämpfe gewinnen wollen, Abschlüsse zu suchen, immer mal wieder ins Dribbling zu gehen, ins 1-gegen-1, ganz schwer zu greifen und vorne, ja Harry, da muss man nichts zu sagen, auch eben seine Führungsqualitäten auf dem Platz, sich nicht zu schade zu sein, Signale an die Mannschaft zu senden, guck mal, ich arbeite auch und mach und tu und bin hier auf dem ganzen Platz unterwegs. Deswegen also glatte 1 für alle. Und das andere hast du ja schon richtig eingeordnet. Also Jamal noch nicht da, wo er vor seiner Verletzung war. Die, ja, hoffe, dass es eben jetzt nochmal mit der nötigen Vorbereitungsphase auf die WM und gerade dann während der WM vielleicht zurückkommt. Dann hat Karl auf einem guten Weg. Aber ich glaube, das ist so vorne das, wo die Bayern sich am wenigsten Gedanken machen müssen. Gordon sicherlich ein hochinteressanter Spieler, weil er alles spielen kann, jetzt mit Blick auf die kommende Saison. Aber das, was da vorne vorhanden ist, Marzipan ist.
Noch was hinzuzufügen, Kerry.
Ja, aber nee. Schafft man sich schnell. Torben hat alles gesagt. 1 mit Sternchen.
So, und dann, ich habe euch schon vorgewarnt, jetzt hätte ich gern noch eine Gesamtnote von euch für die Saison mit einer kurzen Begründung. Ich sage mal 30 Sekunden. Ich fange an, ich mach's vor. Ich fange mit dem Spielerischen an. Sehr gut bei den Bayern, grundsätzlich auch durch alle Mannschaftsteile durch. Und dann haben wir gesagt, ganz klares Bruchstück, die Offensive. Defensiv kann man hier und da noch so ein bisschen nachbessern, gerade was die Außenverteidigerpositionen betrifft. Und dann muss man Vincent Kompany, finde ich, auch noch eine klare Eins geben. Kommunikation, Außendarstellung, aber auch eben so diese Spielerische, die Weiterentwicklung. Und ja, da können sich vielleicht da die Bosse eine kleine Scheibe abschneiden. Diese Scharmützel, die tun dann nicht gut. Insgesamt waren die Transfers aber gut. Ich gebe eine 2 plus für die Saison. Und während sich Torben noch aushustet, Kerry, was sagst du?
Ich gebe sogar eine 1 minus, weil wir auch nicht vergessen dürfen, was wir zu Saisonbeginn alles besprochen hatten. Kader zu klein, es reicht vielleicht nicht in der Breite. Wie die Mannschaft dann darauf reagiert hat, auch auf die vielen Ausfälle gerade im Frühjahr, wie die Mannschaft sich entwickelt hat über den Sommer hinweg, mit Blick dann auch auf die neue Saison, das war schon hervorragend. Also das hätten wir der Mannschaft, müssen wir ehrlich sein, nicht in der Form zugetraut. Auch Kompany, du hast ja auch schon angesprochen, was Kommunikation angeht, was Mannschaftsführung angeht, wirklich hervorragend. Und so ein Triple kannst du ja auch nicht einplanen. Und die Bayern sind letztlich mit einem Tor gegen die aktuell wahrscheinlich beste Mannschaft in Europa knapp ausgeschieden, auch mit ein bisschen Pech dabei. Über Schiri haben wir schon häufiger geredet. Also für mich ist das eine 1-, und ich traue den Bayern zu, nach dem Single im vergangenen Jahr und im Duel in diesem Jahr, dann im nächsten Jahr das Triple perfekt zu machen.
Tom.
Ja, schwer darauf noch einen draufzusetzen, wenn ihr beide eigentlich schon alles gesagt habt. Also was die Note angeht, bei mir tatsächlich auch eine 1-. Es wurde der Torrekord geknackt von der Saison 70-71, 122 Tore, hochgradig beeindruckend. Du hast das Double gewonnen, du hast die Meisterschaft frühzeitig entschieden und du bist bis ins Halbfinale der Champions League gekommen, wo du gegen die vermeintlich beste Mannschaft verloren hast. Auch gegen Arsenal, muss man sagen, in der Gruppenphase. Aber das sind so diese zwei Mannschaften, wo es vielleicht eben das kleine Rädchen noch zu drehen gilt, um dann eben aus dieser 1- eine 1 zu machen. Aber wer Rekorde bricht, wer frühzeitig Meister wird, das Double einfährt und bis ins Halbfinale der Champions League kommt, macht sehr, sehr viel richtig. Noch nicht alles, aber das sind dann, wie gesagt, ein, zwei kleine Nuancen. Und deswegen würde ich da tatsächlich auch, ja, zwischen 1-, 2+, da gibt's keine Note, deswegen aufgrund dessen bin ich auch bei einer 1 mit einem breiteren Minus.
Absolut, dann ist es im Durchschnitt quasi eine 1-. Ich glaube, damit könnte der FC Bayern, wenn er denn zuhört, in irgendeiner Form auch sehr gut leben. Kerry, du musst los nach Herzogenaurach. Der DFB kommt zusammen und du als einer unserer DFB-Reporter bist mit am Start. Deswegen erstmal danke bis hierhin, Torm und ich bringen das Baby noch ins Ziel, diese Folge, und viel Spaß beim DFB.
Dankeschön,
okay, viel Spaß. Ciao, noch. Viel Spaß.
Macht es gut. Ciao.
Torben, wir haben eigentlich inhaltlich, glaube ich, auch gar nichts groß mehr zu besprechen. Wir sind die Mannschaftszeile in Ruhe durchgegangen. Fällt dir abschließend zur Saison noch irgendwie was ein, was du loswerden willst, was dir aufgefallen ist, was dir spontan noch einfällt?
Ja, was wir auch häufig gemacht haben, ne? Also ich will jetzt hier kein komplettes Loblied auf Kompany singen, aber die Art und Weise, wie er das managt, in der Kabine, mit dem Verein, da hatte ich ja, wie gesagt, auch die Möglichkeit, nochmal auf dieser Feier auch mit dem einen oder anderen zu sprechen, sei es aus dem Staff oder von der Geschäftsstelle, all das, die all das eben halt auch wiedergeben und sagen, dass Kompany eben halt mit seiner Art und Weise Fußball spielen zu lassen, mit seiner Art und Weise seiner Kommunikation, wirklich alle beeindruckt da an der Säbener Straße. Und da muss ich sagen, das hat mich tatsächlich so ein bisschen am meisten auch bewundert, wie er es geschafft hat, den sportlichen Erfolg zurückzubringen, zu stabilisieren, und dass er eben halt auch die Säbener Straße befriedet, dass alle Bosse, egal ob Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Jan-Christian Dresen, Herbert Hainer, Max Eberl, Christoph Freund, alle durchweg eben auch ihn mit seinem Charisma, mit seiner Ausstrahlung eben loben. Und das ist ja das eine, aber fußballerisch dann eben halt auch für so einen attraktiven Fußball zu spielen. Bin mir sehr sicher, dass er auch ein bisschen adaptiert, ein bisschen sich seine Gedanken macht über die Saison hinaus. Was kann man dann vielleicht in ein oder anderen großen Spiel möglicherweise auch anpassen, anders machen? Und von daher bin ich persönlich gespannt, wie er das auch in der kommenden Saison dann angehen wird. Glaube, keine große Veränderung von dem Spielstil, was er mit der Mannschaft auch spielen kann. Dafür hat er da die entsprechenden Spieler auch zur Verfügung. Und Aber das war tatsächlich auch, muss ich sagen, auch auf den Pressekonferenzen kann man drüber diskutieren, ne? Muss er manchmal ein bisschen mehr Preis geben oder nicht, aber da hat er sich sehr, sehr gut eingependelt.
Finde ich auch.
Und die Art und Weise, was er inhaltlich dann von sich gibt und gewisse Dinge auch erklärt, wenn man versucht, ja, ihn auch mal zu pieksen oder so. Das gefällt mir als ehemaliger Spieler dann auch sehr, sehr gut, wo ich sage, boah, ey, das ist inhaltlich auch echt gut und hätte mir als Spieler auch total gefallen, wenn ich die PK sehe und schaue, wie mein Trainer da souverän da alles glattbügelt. Also, nee, das muss ich sagen, ist mir da besonders hängen geblieben noch.
Ich finde es gerade auch eben, du hast das so ein bisschen angedeutet, aus unserer Sicht, es macht auch einfach Spaß, mit ihm zusammenarbeiten, egal ob das dann Interviews sind, im Rahmen der Pressekonferenzen oder nach den Spielen und so weiter. Du merkst einfach, er ist ein wahnsinnig fairer Mensch. So, er weiß, wir machen unseren Job. Wir müssen vielleicht auch mal, wenn es da doch auch negativere Themen gibt, einfach auch nachhaken, nachfragen, nachbohren. Da immer Verständnis für. Und gleichzeitig, wenn es dann mal sowas gibt, dann windet er sich auch sehr geschickt aus diesen Situationen. Er ist einfach auch ein wahnsinniger Sympathieträger. Und also, das kann ich wirklich aus total neutraler Sicht sagen. Das macht dann einfach Spaß, weil er einen ernst nimmt, weil er immer ein Lächeln auf den Lippen hat, weil er sich selbst auch nicht zu wichtig nimmt. Und das, finde ich, ist auch was ihn ausmacht. Immer, wenn es um ihn geht, wenn er gelobt wird, wenn es darum geht, ey, du hast das hier geschafft, auch beim Pokalfinale wurde er bei uns nachgefragt während der Übertragung. Er ist dann immer so, ja, aber die Mannschaft ist wichtig. Und er spielt das auch nicht, er lebt das und das ist dann letztendlich einfach beeindruckend. Er ist auch im Laufe der Saison, finde ich, jetzt in seinem zweiten Bayern-Jahr nochmal ein bisschen gewachsen, wurde nochmal ein bisschen lockerer, wurde gefühlt nochmal ein bisschen sympathischer. Und die Bayern können einfach wahnsinnig froh sein, dass sie ihn bekommen haben, dass es letztendlich auf ihn fiel. Und wir werden ihn, bin ich mir wahnsinnig sicher, auch bei einem großen Verein sehen, im Zweifel halt dann eben bei Manchester City, war ja auch bei der Meisterparade auch dabei und durfte den Pokal präsentieren.
Ja, Humor, apropos Humor. Ich hatte ihn ja im 1:1-Interview noch, Pokalinterview in Berlin. Da waren wir fertig und dann aufgestanden. Und dann sagt er zu mir, dreht sich auch einmal zu mir und sagt so mal, warst du das eigentlich da mit dem Banner auf dem Marienplatz, ne? Und lachte dann so, ne? Und sagte, aber stark, wie du das gemacht hast, da hast du doch deine Finger im Spiel, ne? So, und dann habe ich gesagt, nee, Coach, das war ich tatsächlich nicht, aber solche Dinge so, dann das auch dann mit Humor zu nehmen und da irgendwie versuchen, den Transfer hinzubekommen mit meiner Vergangenheit und so, das war aber tatsächlich ganz lustig.
Das ist halt auch so ein Punkt. Ich habe also bei ihm einfach viel schneller auch als bei meisten Vorgängern so das Gefühl, dass er ihn eben auch nicht nur ernst nimmt, sondern halt auch kennt, erkennt und weiß dann im Zweifel hoffentlich auch bei uns zum Beispiel, dass wir ihm einfach nichts Böses wollen, dass es uns ums Sportliche geht, in 95% der Fälle zumindest. Und das hat dann einfach mit Respekt zu tun, aber gegenseitig natürlich oder wechselseitig. Wie man in den Wald reinruft, so schallt's halt dann auch raus. Gut. Dann haben wir, glaube ich, alles besprochen erstmal, ne?
Würde ich auch sagen.
Dann habe ich noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche zuerst haben?
Immer erst die schlechte, dass wir mit einem guten rausgehen.
Gut, wir gehen auch noch gleich mit was ganz Gutem raus. Aber erstmal die schlechte Nachricht. Mir sind vier jetzt erstmal. Ja, wir haben grundsätzlich erstmal eine Pause. Wir werden uns partiell mit Sicherheit zusammensetzen, wenn es bei den Bayern dann mal größere Themen gibt. Transfers, ich sage mal in erster Linie Transfers oder ansonsten einfach größere übergeordnete Sachen. Dann gucken wir, dass wir uns zu zweit, zu dritt, zu viert zusammenfinden, verhältnismäßig spontan und dann so kleine Spezialfolgen in Anführungszeichen aufnehmen. Gucken wir mal, was sich anbietet, wann sich's anbietet. Ansonsten aber Sommerpause bei uns. Aber die gute Nachricht, wir haben einen Podcast während der WM jeden Tag. Wake Up World Cup wird das Ding heißen. Am 5.6. gibt's die erste Folge. Du wirst mit Sicherheit auch mal zu Gast sein sozusagen, Torben, als Ex-Profi und als sehr, sehr guter Experte. Ansonsten sind da Jesko von Eichmann, Sven Töllner, Marlon Irbacher und meine Wenigkeit vor allem am Start. Wir werden eben den einen oder anderen Gast auch haben und da täglich über die Geschehnisse von der Weltmeisterschaft berichten. Die Folgen sollen morgens dann schon erscheinen. Ihr habt also die Möglichkeit zum Kaffee dann uns auf die Ohren zu bekommen. Kann ich sehr empfehlen. Wake Up World Cup ab dem 5.6. Also Pause von mir sind vier, aber keine Podcast-Pause bei Sky. Und jetzt habe ich noch was sehr Süßes. Wir haben nämlich ein kleines Paket bekommen, Torben, und ich würde es jetzt im Podcast noch auspacken. Die liebe Kollegin Lena, der liebe Fan Lena Häuser hat sich gemeldet. Genau. Einmal gibt's ein paar Nüsse. Ich decke die Marke mal ab. Das nehme ich dann demnächst mal mit ins Stadion. Dann haben wir ein paar Snacks im Stadion.
Dann gibt's eine sehr schöne Nachricht. Übrigens an der Stelle schon mal vielen Dank, liebe Lena. Herzlichen Glückwunsch zu einem Jahr. Mir sind vier. Das war also sozusagen der Anlass. Und dann haben wir noch zwei kleine Päckchen. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Das eine fühlt sich ein bisschen nach Stoff an. Ja, es ist nochmal verpackt. Für alle, die nicht beim Unboxing dabei sein wollen, tut's mir leid. Ich hoffe, ihr habt schon aufgehört. Oh, guck mal. Das ist schön.
Ach, das ist aber wirklich schön.
Quasi das Albumcover sozusagen, das kriegt irgendwo einen Ehrenplatz. Entweder bei mir im Hintergrund oder bei einem von uns im Hintergrund. Da lassen wir uns was einfallen. Und dann haben wir, wie gesagt, noch ein kleines zweites Päckchen. Das ist auch doppelt verpackt. Lena ist sehr gründlich, muss man sagen, beim Einpacken. Ach so, das ist der Aufsteller dafür. Na, schau.
Ach, das ist ja, Lena, herzigen lieben Dank. Da kriege ich ja gleich feuchte Augen her. Das ist ja aber echt schön.
Marzipanös, sagt man, glaube
Treue
ich.
Treue Zuhörerin, muss man sagen, auch immer absolut. Wieder mit der einen oder anderen Direktnachricht. Und super, vielen, vielen herzigen Dank.
Lena, vielen Dank. Alle anderen, nehmt euch ein Beispiel, schickt uns Geschenke. Nein, Scherz. Ja, Lena, danke nochmal. Und an den Rest da draußen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Hören. Ja, das war eben das eine Jahr. Wir sind vier. Vor ein paar Wochen war es soweit. Jetzt haben wir auch Folge 52 heute aufgenommen. Also quasi auch ein komplettes Kalenderjahr in Kalenderwochen sozusagen auch noch geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht immer wieder Spaß. Und Torben macht natürlich mit dir auch immer viel Spaß. Liebe Grüße an Kerry und Pletti. Dir vielen Dank und erstmal einen schönen Mittwoch.
Ciao.
Ciao, ciao.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.